ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Große Sorge im Libanon. Wie fällt der israelische Vergeltungsschlag aus? Die Ukraine kann auf weitere Militärhilfen hoffen. Und in Deutschland wird weiter über die Stationierung von US-Raketen diskutiert. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, dem 30. Juli um 7.30 Uhr. Unsere Reaktion wird kommen und sie wird hart sein. Das hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu gestern gesagt. Es ist wohl also nur noch eine Frage der Zeit, bis es nach dem verheerenden Raketenangriff auf den Golanhöhen einen israelischen Vergeltungsschlag gegen die Hisbollah im Libanon geben wird. Wie genau der allerdings aussehen wird, ist nicht klar. Und auch nicht, ob Israels Reaktion zu einem offenen Krieg mit den Extremisten führen könnte. Aber die Sorge davor ist schon jetzt groß. Immer mehr Länder, darunter auch Deutschland, rufen ihre Staatsbürger und Bürgerinnen im Libanon auf, das Land zu verlassen. Die Entwicklungen dort beobachtet Korrespondent Moritz Behrendt von Kairo aus. NDR-Infomoderatorin Liane Kossmann hat heute früh mit ihm über die Lage dort gesprochen und worauf man sich dort einstellt.
Ja, die Libanesen rechnen alle mit einem sehr harten Gegenschlag der Israelis. Und eigentlich schon in den letzten beiden Nächten hatten viele befürchtet, dass irgendetwas passieren würde. Es ist relativ ruhig geblieben. Gestern Morgen gab es einen Drohnenangriff der Israelis, bei dem 2 Menschen getötet wurden und 3 weitere verletzt, darunter ein Kleinkind. Aber alle sind sich sicher, das war es noch nicht. Es wird noch mehr kommen. Was dieses mehr ist, da rätseln alle Libanesen und haben tatsächlich bange Nächte. Wobei für viele Libanesen, das eigentlich seit 10 Monaten auch schon zu einer gewissen Routine gehört. Diese Ungewissheit, schlägt Israel zu und wo schlägt Israel zu?
Wie ist denn Ihre Einschätzung im Moment? Kann Israel und will Israel womöglich auch überhaupt eine zweite Kriegsfront im Libanon riskieren, neben den Kämpfen im Gazastreifen?
Naja, es gibt diese Kriegsfront ja durchaus. Es gibt im Norden Israels und im Süden Libanons gibt es seit 10 Monaten anhaltende Kämpfe. Die sind aber noch, sagen wir, auf einem Niveau, wo man nicht genau weiß, sind das Scharmützel, sind das Gefechte, ist das Krieg? Und wie weit Israel bereit ist, weitergehen zu wollen, das kann ich nicht beurteilen. Die Hisbollah und der Libanon wären es vermutlich eher nicht, auch wenn die Hisbollah rhetorisch immer behauptet, wir werden immer wieder zurückschlagen, wenn Israel angreift. Und wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur im Norden Israels Ziele zu bombardieren, sondern fast im gesamten Land, nicht zuletzt in den Städten Haifa und Tel Aviv.
Also ist das aus Ihrer Sicht erstmal auch eine verbale Auseinandersetzung noch von Seiten der Hisbollah?
Ja, sie haben eigentlich kein Interesse, das ist die Einschätzung der meisten Fachleute, an einer großen Eskalation. Allerdings war natürlich dieser Raketenangriff auf das Dorf Majdal Shams, auf den von Israel besetzten Golanhöhen, war eine Eskalation. Die Hisbollah bestreitet ja dafür, verantwortlich zu sein. Das ist nicht ziemlich wahrscheinlich. Wahrscheinlich war es die Hisbollah, aber sie waren es mit ziemlicher Sicherheit nicht mit Absicht. Denn niemand hat in dieser ganzen Region Interesse daran, fußballspielende Kinder zu töten durch Raketen.
Vor allem die USA versuchen da ja jetzt auch im Libanon zu vermitteln, haben schon viele Gespräche geführt. Und von Seiten der US-Regierung heißt es, die Situation jetzt müsse auch nicht zu einer weiteren Eskalation oder zu einem breiteren Krieg führen. Es gäbe noch Zeit und Raum für eine diplomatische Lösung, heißt es da. Wie könnte man denn den internationalen Druck auf die Hisbollah und auch auf den Iran möglicherweise erhöhen, ohne diesen eben vielbeschworenen Flächenbrand?
Ja, der Iran ist da durchaus ein entscheidender Akteur. Der rüstet nun verbal gegen Israel auf, das ist nichts Neues, aber möglicherweise spricht er intern mit der Hisbollah sogar eher so, dass sie sagen, macht es nicht zu extrem. Weil auch der Iran hat, das ist die Einschätzung der meisten Fachleute, kein Interesse daran an einer ganz, ganz großen Eskalation. Allerdings können solche Versehen, so tragisch sie sind, natürlich auch dazu führen, dass alle Seiten sagen, jetzt muss der Gegenschlag kommen und niemand will zurückstecken.
Moritz Behrendt war das, unser Korrespondent aus Kairo, zu den jüngsten Entwicklungen im Libanon. Während die Lage dort also weiter ungewiss bleibt und eine Eskalation droht, gehen die Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der Hamas im Gazastreifen unvermindert weiter. Und auch die Bemühungen um eine Waffenruhe halten an, wenn auch ohne Ergebnis. Die Hamas und Israel haben sich erneut gegenseitig vorgeworfen, die Verhandlungen zu blockieren. Die USA, die in den Gesprächen vermitteln, betonen hingegen zum wiederholten Mal, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sei. Bei den Verhandlungen geht es ja unter anderem auch darum, israelische Geiseln freizubekommen, und zwar im Austausch gegen inhaftierte Palästinenser. Eines dieser israelischen Gefangenenlager, in dem palästinensische Häftlinge untergebracht sind, befindet sich im Süden des Landes, und dort ist es jetzt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Das Militär hatte dort mehrere Soldaten festgenommen. Den Angaben nach stehen sie im Verdacht, einen Häftling massiv misshandelt zu haben. Einige rechtsextreme Israelis, die Beschuldigten unterstützen, haben daraufhin das Gefängnis gestürmt. In dem Gefängnis soll es immer wieder zu Misshandlungen kommen. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtler haben das schon mehrfach angeprangert. Und wir wechseln jetzt den Schauplatz und blicken auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Kiew kann auf weitere Militärhilfen hoffen, und zwar aus den USA. Die Regierung in Washington hat ein weiteres Paket angekündigt, im Wert von umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro. Es sollen vor allem Munition für die Luftabwehr, Geschütze und Granatwerfer geliefert werden. Vorgesehen sind aber auch Raketen, die gegen Schiffe und Panzer eingesetzt werden können. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte unterdessen angekündigt, dass sich sein Land schon jetzt auf den kommenden Winter vorbereitet. Es geht darum, eine größere Energiekrise zu verhindern. Russland hatte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Anlagen für die Strom- und Wärmeversorgung angegriffen und beschädigt. Und ein Thema, das seit dem NATO-Treffen Anfang des Monats vor allem auch Deutschland umtreibt und weiterhin diskutiert wird, die geplante Stationierung von US-Waffensystemen auf deutschem Boden ab übernächstem Jahr. Damit will der Westen Russland abschrecken. Bundeskanzler Scholz hält das für richtig. Innerhalb seiner SPD sind aber nicht alle von diesem Schritt begeistert. Tim Krohn hat darüber mit dem früheren SPD-Chef Norbert Walter-Borjans gesprochen und ihn gefragt, warum er das einst erfolgreiche Prinzip der Abschreckung nun als bedrohlich empfindet.
Also bedrohlich ist Abschreckung immer, weil sie natürlich dem allerersten Ziel dient, dass niemand zu den Waffen greift, weil man eben Sorge vor der Abschreckung jeweils oder Abschreckungspotenzial des anderen hat. Aber man muss natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, was denn für den Fall passiert, dass diese Abschreckung nicht greift. Und wir haben ein paar Dinge, die, glaube ich, anders sind als Anfang der 80er Jahre. Das eine ist, wir haben im Kreml einen unberechenbaren Menschenverächter. Das kann man angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht anders sagen. Wir haben eine hohe Unsicherheit, was in den USA nach der Wahl passieren wird, ob da mehr Berechenbarkeit da ist oder weniger. Und wir haben Waffensysteme, die gehen in Hyperschallgeschwindigkeit. Das heißt, die Nervosität, was passiert eigentlich, wenn sich eine Krise zuspitzt oder ein Konflikt zuspitzt, die wird anders sein als damals. Und damals, Anfang der 80er Jahre, hat man sehr schnell begriffen, dass man parallel mit der Abschreckung immer auch fordern muss, liebe Leute, setzt euch mit uns an einen Tisch, lasst uns darüber reden, wie wir das ganze Zeugs aus Europa wieder rauskriegen. Und das war am Ende der eigentliche Erfolg.
Nun ist die Welt ja nun aber so, wie sie ist, Herr Walter-Borjans. Kommt diese Diskussion nicht doch fast schon ein bisschen zu spät? Wir haben ja nun alle diese Zeitenwende erlebt und es gibt viele Experten, die sagen, dieses Umdenken, also das Stationieren neuer Waffen in Deutschland, ja, das komme eher zu spät als zu früh.
Ja, das ist das, was uns ja am meisten irritiert, dass es offenbar eine Einteilung der Gesellschaft gibt in solche, die sagen, wir müssen jetzt richtig mit der Faust auf den Tisch hauen, mit dem Säbel rasseln, wir müssen abschrecken, wir können gar nicht verhandeln, das macht im Augenblick gar keinen Sinn. Und das gilt dann als Expertenmeinung und Vernunft und erwachsener Haltung zu diesen Konflikten.
Ist ja aber auch schwierig, wenn auf der anderen Seite, Sie haben es ja eben gesagt, ein Menschenverächter sitzt.
Ich gehe auch nicht hin und würde dieser Haltung, die ich gerade beschrieben habe, meinen demokratischen Respekt versagen. Aber ich glaube, wenn dann umgekehrt jeder, der sich Gedanken darüber macht, wie Rolf Mützenich das formuliert hat, auch nach Lösungen jenseits oder diesseits des Schlachtfeldes zu suchen und solche Dinge von vornherein als, ich sag jetzt mal, zersetzend anzusehen, als nicht erwachsen, als Träumerei, halten wir für hochgefährlich. Und das ist eben genau der Punkt. Wir brauchen in einer solchen Situation eine viel stärkere Debatte. Das erlebe ich im Übrigen nicht nur in Gesprächen mit Mitgliedern der SPD. Ich muss nur im entfernten, verwandten, bekannten Nachbarschaftskreis auf dieses Thema zu sprechen kommen, dann höre ich etwas ganz anderes, als ich das in vielen Medienberichten zur Kenntnis nehme, die da eine deutliche Schlagseite haben.
Sie werfen nun Ihren Nachfolgern an der Parteispitze sogar vor, sie würden zu all dem erstens nur schweigen und einem Mann wie Mützenich vorverurteilen. Es gäbe da einen inakzeptablen Umgang miteinander. Wieso denn das?
Also es geht erstmal darum, von der Parteispitze beziehungsweise auch dem Vorstand der Bundestagsfraktion zu erwarten oder sich zu wünschen, dass der inakzeptable Umgang, den andere mit ihm üben, angesprochen wird. Es geht gar nicht darum,
dass man... Aber da muss ich mal kurz dazwischen gehen. Wenn nun jemand, sagen wir Herrn Mützenich oder Sie, als Träumer kritisiert, wo ist denn da das Problem? Wieso sind Sie da so empfindlich?
Das Problem ist, dass eine ernsthafte Debatte um Lösungen mit Sicherheit nicht zu führen ist, indem man den einen für unmündig und sich selbst für mündig erklärt. Ich glaube, wenn wir erstmal dahin kämen und würden sagen, liebe Leute, uns verbindet ein gemeinsames Ziel. Wir wollen weder Opfer dieses Despoten im Kreml werden, noch möchten wir nicht in der Lage sein, uns gegen irgendwen zu verteidigen, dann ist das völlig richtig. Es ist auch richtig, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass Europa ein Stück weiter auf sich allein gestellt in der Lage sein muss, sich verteidigen zu können. Aber das bedeutet doch, dass diese Debatte, von der Sie eben selbst gesagt haben, kommt die nicht ein bisschen spät? Dann würde ich sagen, ja natürlich, die hätte schon viel früher anfangen müssen. Wenn die Debatte erst angestoßen wird von außen, weil es plötzlich aus dem Nichts eine Entscheidung gibt, 2026 gibt es Raketen.
Na, die kommt ja nicht aus dem Nichts. Nun haben wir ja diese lange Vorentwicklung.
Nein, die Entscheidung dieser Stationierung ist weder debattiert noch lange vorher kommuniziert worden. Und ich erlaube mir schon zu sagen, wenn das die Reaktion auf die Stationierung von Raketen Russlands in Kaliningrad ist, dann erlaube ich mir schon zu sagen, wie ist denn die Umgebung und die Besiedlung Kaliningrads? Wie viele Menschen leben da und wie viele leben in Deutschland, wenn man meint, dass das Gegenstück in Deutschland stehen müsste? Und ich finde, dass Deutschland gut daran täte, mit den anderen europäischen Partnern zusammen darauf zu drängen, dass man dann auch ein Wort mitredet bei den Abrüstungsforderungen und Abrüstungsbemühungen, die man nie aufgeben darf, so unkalkulierbar und so schwer der Gegner auf der anderen Seite auch immer ist.
Ich stelle mir nun gerade so eine Friedensdiskussion vor, wie Sie sie fordern, so moralisch wertvoll die auch wäre. Es bleibt doch aber bei dem Dilemma: für Wladimir Putin und den Kreml wäre die ja ein echter Gewinn. Der würde sich freuen. Müssen wir damit leben?
Nein, es gibt viele, die das sagen, aber nochmal, es gibt auch viele, die darauf hinweisen, dass man bei einem Schachspiel dieser Art vielleicht auch mal an den dritten, vierten oder fünften Zug denkt und vor allen Dingen daran, dass jemand sich nicht so verhält, wie man meint, das einschätzen zu können. Ich würde mir schon wünschen, dass man besser erkennen kann, dass man in diesem Prozess nicht von heute auf morgen denkt.
Sagt der frühere SPD-Chef Norbert Walter-Borjans im NDR-Info-Interview über die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Und das war das Update heute früh zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Die nächste Folge unseres Podcasts Krieg und Terror gibt es dann heute Nachmittag.